Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Wie schön, dass alle hier da sind und zuhören. Wir sind heute mit dem Thema hier Lesen und Wirkung von Körpersprache. Dein Körper, sein Einsatz und du. Also es wird heute um Körpersprache gehen und die Präsenz unseres eigenen Körpers werden wir heute erkunden, würde ich mal sagen. Oder Joana, herzlich willkommen hier im Podcast. Du bist heute unsere Expertin. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
Weiter wachsen als Kita-Fachkraft. Der Podcast für Fachkräfte und Leitungskräfte in der Kita. Wir nehmen dich mit in die pädagogische Praxis und sprechen mit ExpertInnen deutschlandweit über Themen, die deine Kita-Welt bewegen. Wir, das sind Lea Wedewart und Daniela Kock und wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Dieser Podcast wird präsentiert von der Pedico-Akademie.
Ja, du bist Trainerin und Moderatorin und Karrierecoach für Führungskräfte. Und da geht es ja ganz viel auch um Präsenz. Wie wirke ich eigentlich? Was macht so mein Körper? Wie komme ich eigentlich rüber? Ursprünglich hast du mal einen Magisterabschluss in Kulturwissenschaft absolviert und bist dann später Tanzpädagogin und Yogalehrerin geworden. Und da setzt man sich natürlich auch schon ganz viel mit Körperbewusstsein auseinander, Präsenz, wo befinde ich mich im Raum, wie bewege ich mich im Raum und so weiter. Und hast auch 30 Jahre Bühnenerfahrung im Schauspiel, Tanz, in der Moderation, also alles das, was eigentlich so mit Präsenz und Körper zu tun hat. Und das ist auch so deine Spezialisierung, also Auftritt, Körperbewusstsein, und dazu gibst du auch Weiterbildungen, Fort- und Weiterbildungen, bist auch schon eine Weile bei Pedico und und gibst auch in Kitas, in Grundschulen, in Oberschulen mit Leitungskräften, mit den pädagogischen Fachkräften Fort- und Weiterbildung. Und aktuell bist du auch wieder in einer vielleicht Teilzeitanstellung in der Personalabteilung, also Personalentwicklung. Da geht es ja auch ganz viel um Kommunikation und Arbeitskultur. Und wir freuen uns, dass du da bist und uns heute ein bisschen mit in die Welt der Körpersprache mitnimmst. Ja, ich würde jetzt sofort dran denken, so das Typische wäre doch eigentlich bei Körpersprache, wenn jetzt jemand so seine Arme verschränkt oder, also ich habe das oft in der Fort- und Weiterbildung, wenn jemand so im Widerstand ist, dann dreht der sich so weg und ist so die ganze Zeit eigentlich mit so einem verschränkten Arm und so guckt mich eigentlich auch nicht an. So, da würde ich sagen, das sind vielleicht so Klassiker, wo ich sofort denken würde, der ist im Widerstand, der will das alles hier nicht, der hat keinen Bock da zu sein. Das sind so die Klassiker. Ist das so oder interpretiere ich das nicht über?
Also das ist immer ganz interessant. Die meisten, die jetzt hier wahrscheinlich zuhören werden, sind Pädagogen und Pädagoginnen. Und die haben natürlich sowieso schon ein gutes Gefühl zu Menschen und wie verhalten sich Menschen. Aber diese ganzen, also es wird einfach unheimlich viel über Körpersprache in den Medien berichtet und leider ist davon auch vieles nicht ganz korrekt und müsste eigentlich richtig gestellt werden. Und wenn wir uns jetzt einfach mal diese verschränkten Arme rausgreifen, können wir nicht immer sagen, dass es gleich, dass ein Signal, nämlich verschränkte Arme, gleich Abwehr bedeutet. Das ist ein Mythos, der sich leider so rumträgt. Und ein anderer Mythos ist eben auch, zum Beispiel, wenn ich mich vorstelle und sage, ja, ich mache unter anderem auch Seminare für Körpersprache, dann zucken auch immer alle gleich zusammen und trauen sich überhaupt nicht mehr zu bewegen. Die Ellenbogen gehen gleich ganz nah an den Körper und alle sind dann so, oh Gott, werde ich jetzt beobachtet? Also entweder die Leute bringen es sogar auf Lautsprecher, was sehr gut ist, oder sie sagen es mir dann irgendwie ein paar Wochen später. Und das ist eben so lustig, weil über Körpersprache, wir benutzen den Körper täglich, wir sehen auch viele Körper täglich, aber es ist einfach unheimlich schwierig, Körpersprache korrekt zu lesen und auch korrekt zu interpretieren. Und auch den Körper so einzusetzen, dass ich wirklich das transportiere, was ich sagen möchte. Also, dass das kongruent ist, wie ich den Körper einsetze, mit dem, was ich auch, also wie meine Haltung eigentlich ist, auch dass es kongruent zu den Worten ist. Und da, das ist eben eine super spannende Frage mit diesem verschränkten Arm, die ich jetzt noch gar nicht so ganz genau beantworten möchte, weil dazu möchte ich erstmal den Zuhörerinnen ein bisschen mehr Fachwissen geben, damit wir überhaupt richtig über Körpersprache sprechen.
Ja, dann lass uns doch gleich einsteigen. Welche Erkenntnisse gibt es denn so über Körpersprache? Ja. Kannst du da so Beispiele nennen?
Ja, total. Also was erstmal ganz, ganz wichtig ist zu verstehen, wir müssen einmal so ein bisschen in die Historie gucken. Mhm. Manche von den Zuhörerinnen und Zuhörern sind ja auch vielleicht eher mein Jahrgang oder drüber. Also ich bin 84 geboren, ich bin jetzt 41 Jahre alt. Und zum Beispiel wurde Körpersprache in den 80er, 90ern und auch Anfang der 2000er Jahre noch ganz anders unterrichtet. Da ging es viel um Vertrieb, da ging es viel um auch so ein bisschen Manipulation. Wie lese ich den anderen und wie kriege ich jetzt meine Sachen durchgesetzt? Und das passt ja auch nicht mehr zu der Haltung, die sich, also es passt sowieso nicht zu uns Pädagogen und also sollte nicht passen. Und es passt auch nicht mehr, wie sich heute wie wir heute eigentlich miteinander umgehen wollen. Also die gewaltfreie Kommunikation hat sich ja viel mehr durchgesetzt. Das Harvard-Prinzip hat sich viel mehr durchgesetzt. Also diese Idee von, wenn ich in eine Verhandlung bin, dann bin ich fair zu Menschen, aber hart in der Sache. Und eben Harvard-Prinzip, ne, dass ich versuche, möglichst eine Win-Win-Situation entstehen zu machen. Und früher war Körpersprache dann eben eher so in Trainings, du musst das, das und das machen und dann bewegst du dich so und so und dann kommst du auch gut an. Und das hat eben so ein bisschen dazu geführt, dass Körpersprache auch, also wenn ich mit meinen Freunden spreche, dass alle immer sagen, oh Gott, ich will gar nichts mit Körpersprache-Trainern zu tun haben, weil das mir so vorkommt, wie als würden wir so Marionetten werden oder als müsste man sich so und so verhalten. Und das ist leider noch aus dieser Zeit, wo das alles so ein bisschen technischer war. Und heutzutage wird nämlich auch viel mehr geguckt auf die Emotion, also auch, was ist bei dem Sprechenden los, aber was ist auch bei meinem Gegenüber los? Und dass man mehr schaut, dass es mehr wirklich wie beim Harvard-Prinzip oder bei der GfK drum geht, aus welcher Haltung komme ich und was sende ich denn dann eigentlich an Signalen meinem Gegenüber? Und was mir immer ganz wichtig ist in meinen Körpersprachekursen ist, so wie wir ja auch reden gelernt haben. Also wir haben ja nicht gleich angefangen, Mama und Papa zu sagen, sondern wir haben erstmal geschrien oder gebrabbelt oder irgendwie, ne, es kam Spucke aus unserem Mund. Das sind alles schon körpersprachliche Signale, ja. So, und dann haben wir irgendwann irgendwelche Vokale oder Konsonanten gelernt. Dann konnten wir Mama und Papa sagen, dann irgendwann Auto und dann auch sowas wie Führerschein-Zulassungsstelle. Und wir konnten dann auch irgendwann viel elaboriertere Sätze bilden. So sehe ich das mit der Körpersprache auch. Ich bin nicht da als Trainerin, um meine Leute, die dann bei mir im Kurs sind, in irgendeine Richtung zu bringen. Aber wir wissen aus den Kommunikationstheorien, die Person, die flexibler ist in der Kommunikation, ist auch die, die in der Konversation besser führen kann und die Menschen auch ganz anders gewinnen kann für Projekte oder für Ideen und auch Grenzen setzen kann. Also das heißt, was ich möchte mit der Körpersprache, wenn Leute bei mir im Training sind, ist, ich möchte denen so ein bisschen die Klaviatur aufzeigen, so wie wir von Mama zu Auto zu Führerschein-Zulassungsstelle gekommen sind, dass wir ganz adressatengerecht eben unseren Körper einsetzen lernen. Und das ist eben etwas, wo dann manchmal die Teilnehmenden dann sagen, ja, aber dann muss ich mich jetzt ja dafür verändern. Das passt ja gar nicht zu mir, diese neue Haltung oder so. Ich weiß nicht, das kennt man ja, dass dann erstmal so ein Unwillen auch stattfindet oder dass man das Gefühl hat, so habe ich es ja noch nie gemacht. Warum sollte ich es jetzt so machen? Und das ist eben ganz, ganz spannend, weil das die Frage aufwirft, wie sind wir eigentlich geworden, wer wir heute sind? Also wie nutze ich meinen Körper eigentlich und kommt das daher, dass ich mich wohl damit fühle oder kommt das nicht auch daher, dass ich geprägt wurde auf eine bestimmte Art und Weise, zum Beispiel durch Erziehung, durch Lehrer und Lehrerinnen, durch enge Familienmitglieder, durch Freunde und so weiter und so fort, durch Erfahrungen, ja, verhalte ich mich ja anders mit meinem Körper und entwickle auch eine neue Körperhaltung oder ein neues Bewegungsverhalten. Und das heißt, nur weil es mir schwerfällt, im Körpersprachekurs das umzusetzen oder dann auch draußen, es geht ja eigentlich darum, das auch draußen zu trainieren und zu üben, heißt das aber nicht, dass es falsch ist. Es fühlt sich vielleicht nur komisch an, aber es es kann trotzdem zu dir gehören, wenn du das einfach übst, die Dinge, die wir aufwerfen im Körpersprachkurs. Ich weiß nicht, ob das deutlich wird. Kannst du damit was anfangen?
Ja, also auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite ist es natürlich dann noch sehr schwammig, wenn ich jetzt sage ich mal, wie früher Körpersprachekurse vielleicht vermittelt wurden, da konnte man vielleicht einfacher etwas, also da hat man so ein ABC bekommen oder so ein, so und so sollst du dich verhalten. Und es gibt ja gleich mehr Sicherheit, würde ich sagen.
Ja.
Ne? Und dann könnte man sagen, okay, ich kann das jetzt umsetzen und dann mache ich das. So, und was ich aber jetzt bei dir raushöre, ist, es braucht so eine Flexibilität auch für den Moment und für meine Zielgruppe. Also kannst du da so ein bisschen helfen? Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich bin jetzt eine Mutter und ich möchte jetzt in der Kita etwas bei der Leitung ansprechen. Also wie schaffe ich das dann sozusagen passend, meine Körpersprache einzusetzen, wenn ich mit dieser Leitung spreche, die vielleicht auch nicht ganz einfach ist?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es kann ja auch genauso gut andersrum sein. Ne?
Andersrum.
Die Leitung weiß schon, oh, jetzt kommt Frau XYZ.
Genau,
die beschwert sich immer und jetzt geht's gleich wieder los. Und dann ist man schon, bevor die Frau überhaupt, die sieht man nur von weitem, man sieht sie auch nur von hinten, da ist man schon auf 180. Ne? Genau, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, was du da aufwirfst. Also, wie du schon sagst, wenn wir ein Gerüst bekommen, so ein Körpersprache-ABC, dann gibt uns das Sicherheit. Und gleichzeitig die Menschen, die das so dann kontrollieren wollen, ne, die Fußspitzen, die nach außen zeigen, bedeuten immer das und das, die Arme, die verschränkt sind, bedeuten immer das und das. Das hilft uns aber nichts, weil ja die Interaktion so schnell geht, wenn ich jetzt als Mutter oder als Leitung auf jemanden zugehe, da passiert in Sekundenschnelle passiert so viel. Das ist so ein bisschen wie das Schulz von Thun, wenn wir versuchen, diese vier Ohren durchzugehen, während man sich mit jemandem unterhält, da kommt das Gehirn gar nicht hinterher. Das heißt, wir brauchen erstmal so ein Gerüst, so ein bisschen so ein Körpersprache-ABC und dann geht es einfach darum, das zu trainieren und zu üben und mehr Erfahrung zu sammeln und dadurch kommt auch die Flexibilität. Und um das erstmal beantworten zu können, deine Frage, ne, wie gehe ich denn jetzt auf jemanden zu, wäre es mir erstmal wichtig, dieses Gerüst mitzugeben, damit wir auch ein bisschen Sicherheit haben, worüber wir sprechen.
Ja, okay, also es gibt schon sowas wie einen, also man kann schon bestimmte Eckpfeiler da abstecken.
Ja.
Und es ist jetzt nicht nur ein, ich sag jetzt mal nur in Anführungsstrichen, weil es ja wirklich sehr schwierig ist, ein ich fühle in der Situation, wie ist die andere Person und wie setze ich mich dazu in Beziehung, weil das ist ja, genau das ist ja für viele Menschen total herausfordernd, ne?
Total.
Also da gibt's schon sowas wie ein Körpersprache-ABC.
Ja, ja, genau. Es gibt schon was. Es ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ich sag immer, das sind so ungefähr die Faustregeln, aber da gibt es schon ein paar Dinge, an denen wir uns orientieren können. Also das Erste, genau, weil aufs Gefühl, das ist leider etwas, worauf wir uns sehr schlecht verlassen können bei der Körpersprache, weil dann sind wir sofort bei der Interpretation und bei der Deutung und da komme ich gleich hin, warum uns das, also warum es nachher eine Mischung aus beiden braucht, sozusagen, aus dem Gefühl und aus diesem Körpersprache-ABC. Ja. Also erstmal, wenn Leute bei mir im Kurs sind, ist immer eine der ersten Fragen, die, also nachdem ich gefragt habe, was wollt ihr eigentlich hier mit rausnehmen, warum seid ihr hier, gibt es bestimmte Themen, ist eine der ersten Fragen, was ist Körpersprache? Und dann zählen ganz viele schon immer Merkmale der Körpersprache auf. Aber erstmal, wenn ich es auf ein Wort runterbrechen würde, ist Körpersprache einfach ein Signal oder ein Zeichen. Das kommt aus der Kommunikationstheorie. Ne? Also das, was ich mit meinem Körper mache, ist erstmal nur ein Signal. Wenn ich die Hand nach vorne strecke, ist das ein Signal. Wenn ich die Augenbrauen hochziehe und den Finger noch dahin deute, ist das ein Signal. So, oder ein Zeichen, wie man es auch immer benennt. So, und dann gibt es ganz, ganz viele Zeichen und Signale. Das kann, also alles, was du jetzt siehst von mir, ist schon ein Körper und was du wahrnehmen kannst, ist ein Zeichen und Signal. Und zwar kann das sowas sein, das fällt den meisten Leuten immer sofort auf, Mimik. Also was macht mein Gesicht? Gestik, was machen meine Hände und Arme? Bein- und Fußverhalten, also ne, diese nervösen Füße, die dann immer so tapfen. Körperhaltung, Blickverhalten, wo stehe ich im Raum? Und dann aber auch so Dinge wie Atmung. Also es macht ja einen totalen Unterschied, auch wenn das jetzt Stimme ist, Ja, also über Stimme reden wir noch nicht mal. Im ersten Teil meines Kurses reden wir da noch nicht mal drüber. Wir reden wirklich nur über das, was der Körper zeigt oder ausdrücken kann, aber ohne Stimme, auch ohne Gebrabbel des Kindes. Wir reden über Körperspannung, wir reden über Rhythmus und Bewegung, ja, also wie weit ist die Bewegung zum Beispiel? Ich sage zum Beispiel immer, also die Leute, die jetzt per Video zugeschaltet sind, ich sage zum Beispiel immer, in Südeuropa wäre ich wahrscheinlich eine Schlaftablette von meiner Körpersprache her, aber ich wohne nun mal in Norddeutschland und da ist es eben sehr ungewöhnlich, dass man so viel gestikuliert, vor allem in so einem Video auch. Das wirkt ein bisschen, wenn man jetzt Video guckt, man sieht dann irgendwie, die Hände sind so groß und so, das wirkt dann auch teilweise einfach ein bisschen erschlagen für die Leute. Genau, und dann sind aber auch körpersprachliche Zeichen oder Merkmale sind auch sowas wie Klamotten. Zum Beispiel meine Brille. Meine Brille ist jetzt leider gestern Nacht ein bisschen kaputt gegangen, deswegen sitzt sie ein bisschen schräg auf meinem Kopf. Das ist ein Zeichen gerade, was ich aussende, dass die Brille so ein bisschen schief sitzt. Dann auch Hautbild und Verletzungen sind auch Zeichen und Merkmale. Also zum Beispiel, ich habe hier eine Narbe am Mundwinkel. Und dann sprechen mich manchmal Leute drauf an und sagen, oh, hast du auch gerade Herpes? Und dann sage ich so, nee, das ist eine Narbe, ist alles gut, da wurde ich mal operiert, da hatte ich einen großen Leberfleck früher. Und dann sind die Leute ganz häufig, die meisten sind ganz erschrocken und sind so, oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht, das wollte ich gar nicht und so. Und dann merkt man ja schon, da ist schon was passiert in der Kommunikation. Und dann sage ich immer, ich bin da völlig entspannt und sage immer so, naja, nee, ist alles in Ordnung, ist nicht schlimm. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich mir mein Leben lang dazu anhören muss. Zu diesem Leberfleck. Und das heißt, auch sowas wie Narben oder so erzählen. Ja, oder Hautbild erzählt was über uns. Die Leute, und da kommen wir jetzt schon hin, die Leute... Also das geht in Sekundenschnelle. Keiner kommt da raus, auch ich nicht, obwohl ich mich darin trainiere. Unser Gehirn deutet in Sekundenschnelle. Und das bedeutet, wir müssen trennen als erstes zwischen den Signalen, also Augenbrauen geht nach oben, Hand geht nach unten, Kopf beugt sich nach vorne über, die Schultern sind aufgerichtet oder hängen oder sowas. Wir müssen ganz deutlich trennen zwischen den Signalen und der subjektiven Deutung, die da passiert. Und das müssen wir erstmal üben. Das übe ich auch mit den Leuten bei mir im Kurs, weil wir dann auch wegkommen von dem gefühlten, oh, der ist jetzt gegen mich oder so. Und eine Faustregel von Körpersprache ist zum Beispiel, wir sehen nur, was die Leute tun. Wir wissen niemals, warum sie. Das heißt, um auf dein Beispiel zu kommen, die Mutter geht zur Ganztagsleitung und die Ganztagsleitung zieht die Augenbrauen hoch, runzelt die Stirn, legt ihren Kopf schief, reißt die Augen noch ein bisschen auf und der Mund ist auch schon ein bisschen verzerrt. Das Erste, was meistens passiert, ist, dass wir annehmen, es liegt an uns. Oh Gott, sie will mich jetzt nicht sprechen. Oder typisches Beispiel, in der Prüfungssituation, da sitzt die Professorin oder die Leitung der Fortbildung, die fragt Fragen und dann fängt sie an, so die Stirn zu runzeln und den Kopf schief zu legen und man hat als Prüfling das Gefühl, man gibt die dümmsten Antworten ever. Kennst du das? Mhm. Ja, genau. Und dann liegt es daran vielleicht, wir müssen uns diese Faustregel schon mal merken, wir sehen nur, was die Leute machen, wir wissen es nicht, warum sie es machen. Kluge Leute, und in meinem Studium habe ich mir dann gesagt, okay, wahrscheinlich konzentriert sie sich nur und deswegen macht sie das. Kluge Leute können das hinterfragen und nehmen ihre eigene Interpretation von wegen, ich gebe die dümmsten Antworten gerade sofort aus dem Raum raus, bewerten es nicht, sondern sagen, okay, das ist jetzt einfach nur, wie diese Person guckt. Das hat nichts mehr zu bedeuten. So, und da müssen wir erstmal hinkommen, die Dinge nicht mehr zu bewerten. Und dann sagte letztens einer, ich habe einen Workshop gegeben, für Ärzte. Und dann sagte einer der Ärzte so, ja, aber warum guckt die dann so? Ich meine, die nimmt doch dann immer Prüfungen ab, diese Professorin. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wer traut sich denn auch mal Rückmeldung zur Körpersprache zu geben? Wer geht denn danach, nachdem man die Note bekommen hat, eine Woche später nochmal am Büro vorbei, klopft an und sagt, entschuldigen Sie, danke nochmal für die schöne Prüfung. Ich habe jetzt ja auch eine erhalten. Übrigens, ich wollte noch mal sagen, das ist sehr irritierend mit ihrer Körpersprache, weil sie ziehen die Augenbrauen so nach oben und legen den Kopf so schief. Das wirkt für mich so, als seien sie mit meiner Antwort nicht zufrieden. Erstmal, man muss ja diese Signale erstmal so deutlich benennen können. Und zweitens, wer traut sich das überhaupt, Leuten zurückzumelden? Mhm. Wir gehen immer davon aus, die wissen es ja, aber wer weiß denn schon, wie er wirkt?
Total.
Und deswegen ist es schon mal so wichtig, das Wichtigste ist eigentlich schon mal, dass wir, wenn diese Mutter zur Ganztags- oder zur Kita-Leitung gehen möchte und was besprechen möchte, dass sie alle ihre Wertungen und Annahmen über die andere Person erstmal aus dem Raum nimmt. Das heißt, die Körpersprache fängt schon im Kopf an, quasi. Und dann auch im Gespräch, das nicht alles sofort zu werten, was man sagt. Und jetzt kommen wir nämlich zu diesen Mythen, ne? Also zum Beispiel diese hochgezogenen Augenbrauen, natürlich sieht das dann, ne? Und dieses schräg gelegter Kopf und dann vielleicht noch irgendwie so ein genervter Blick. Also genervt ist ja schon eine Interpretation. Das ist ja schon keine objektiv beschreibbare Deutung. Also objektiv beschreibbar ist es ja nicht mehr. Aber diese Mutter interpretiert es vielleicht als genervt, aber wir wissen ja nie, warum Leute was tun. Wir wissen nur, was sie tun. Es kann auch einfach gut sein, dass diese Kita-Leitung gerade eine ganz, ganz schlimme Nachricht bekommen hat und deswegen guckt sie so. Es kann auch sein, dass sie Bauchschmerzen hat und es tut ihr alles weh, deswegen guckt sie so. Und diese verschränkten Arme, das möchte ich mal jetzt aus dem Raum rausnehmen, weil ein körpersprachliches Signal alleine sagt nie etwas aus. Wenn wir nur auf die Arme achten, dann werden wir da falsch was interpretieren, weil Arme sind auch einfach wahnsinnig schwere Gliedmaßen. Und wenn man lange steht oder lange sitzt mit Stühlen, wo man oder ohne Tisch und auf Stühlen, wo man die Arme nicht ablegen kann, da muss man irgendwann irgendwo hin mit den Armen. Und dann verschränkt man sie vielleicht auch. Und es kommt immer drauf an, also ne, jetzt die per Video zugeschaltet sind, wenn ich meine Arme verschränke, aber den Kopf ein bisschen schräg lege und die Lippen nach oben ziehe, und so von unten aus den Augen zu dir herauf gucke, dann ist das schon eine ganz andere, also dann ist es egal, dass die Arme verschränkt sind. Und das ist nämlich die nächste Faustregel, die ihr euch aufschreiben könnt, ist, wir müssen immer mindestens 3 Signale deuten. Das heißt, wenn ich verschränkte Arme sehe, ist es ganz, ganz wichtig, nach weiteren Signalen zu gucken und zu schauen, also sind die Mundwinkel oben oder unten? Ist der Mund verkniffen oder ist der entspannt? Wie sind die Augen? Wie ist die Kopfhaltung? Wie wende ich mich denn zu? Und das sind zum Beispiel, also das sind die 2 wichtigsten Faustregeln, die es gibt. Mindestens 3 Signale, bevor wir überhaupt irgendwas interpretieren hier. Und das ist jetzt, ja, du hattest ja vorhin gesprochen von Teilnehmern, die sich da manchmal so abwenden und die Arme verschränken. Die haben ja, wenn sie sich abwenden, dann ist das ja schon das 2. Signal. Die ziehen sich ja vielleicht schon raus aus deinem Teilnehmerkreis und gucken zum Beispiel nicht mehr zu dir oder tuscheln mit anderen. Das sind auch alles Signale, ja? Oder ziehen eben diese Augenbrauen.
Die Augenbrauen so die ganze Zeit. Genau. Oder, ne?
Und dann ist es eben das Nächste. Das ist ja nur ein Gefühl, dass also das irritiert einen ja total als Leitung. Ne? Als Kursleitung irritiert einen das total, wenn da Leute sind, deren Verhalten man nicht einordnen kann. Und deswegen gibt es ja auch diesen schönen Satz in der Pädagogik, Störungen haben immer Vorrang, dass man sich also die Leute vielleicht mal greift in der Pause oder vielleicht das auch offen anspricht, wenn es irgendwie zu deutlich wird. Und einfach mal fragt, hey, irgendwie, ich bin gerade irritiert durch deine Körpersprache, ich habe irgendwie das Gefühl, du bist gerade unzufrieden mit dem Kurs. Kannst du mich mal abholen, wo du stehst, weil ich will dich hier nicht verlieren als Teilnehmer. Ja, so könnte man das ja ansprechen zum Beispiel. Und da merkt man schon, manche Leute kommen zu mir auch in den Kurs, weil sie so erhoffen, sie kriegen jetzt diesen Zauberstab Körpersprache. Und wenn sie den haben, dann nervt die Mitarbeiterin auch nicht mehr. Oder dann klappt das Gespräch, ne? Dann gehe ich als Mutter zur Kita-Leitung und dann klappt das Gespräch auf jeden Fall. Ja, das wäre schön, wenn Kommunikation so funktionieren würde. Wir warten noch alle auf diesen Zauberstab. Auch für Körpersprache gilt, Körpersprache kann Beziehungen verstärken, kann aber auch Beziehungen verschlimmern quasi. Genauso wie verbale Kommunikation, also wie das gesprochene Wort. Und wir müssen das immer Hand in Hand nehmen. Jetzt habe ich wieder viel gesprochen.
Ja, also Total. Also ich habe jetzt rausgehört, dass es wichtig ist, auf jeden Fall quasi Körpersprache von anderen nicht überinterpretieren. Also da nochmal sich immer wieder zu hinterfragen, was sehe ich da, was interpretiere ich da. Das ist ja auch zum Beispiel in der Emotionsforschung ist das ja heutzutage auch so, dass man sagt, hey, früher haben wir gesagt, es gibt irgendwie 6 oder 7 Basisemotionen und die sehen genau so und so aus. Ne? Und das ist ja mittlerweile auch hinterfragt worden. Ne? Also dass man gar nicht mehr sagt, ja, wenn eben die Augenbrauen zusammengezogen sind und die Mundwinkel nach unten oder so, dann ist das Wut so. Oder ne, sondern dass man wirklich sagt, hey, diese Interpretation, die wir da vollziehen, die ist oft vorschnell. Und also das kann ich total nachvollziehen, dass das wichtig ist. Und jetzt frage ich mich, dennoch, was mache ich denn jetzt als Mutter, die zur Leitung reingeht, wenn ich jetzt zum Beispiel selber unsicher bin? Ne? Ja. Also habe ich da dann trotzdem die Möglichkeit, ein Bewusstsein für meinen Körper dann zu entwickeln, um dann schon etwas zu verändern in der Körpersprache, wenn ich da reingehe, um, wie man es klassischerweise sagen würde, selbstbewusst zu sein oder sowas. Ja. Ne? Also gibt es da so Kniffe? Was würdest du dieser Mutter raten zum Beispiel?
Also das heißt, dein Beispiel ist gerade, das ist eher eine Person, die jetzt unsicher ist mit diesem Gespräch, weil vielleicht das Thema schwierig ist oder sie allgemein vielleicht mit Leitungen schneller unsicher wird oder so, genau. Mhm. Also das ist natürlich, wenn man schon... Das ist natürlich jetzt die harte Challenge. Also ich sage dann immer, das ist so der Endgegner, den man dann haben kann. Das ist natürlich gemein, wenn man jetzt sagt, oh, jetzt muss ich sofort umsetzen. Also was ich erstmal sage, ist in solchen Situationen, wie fange ich denn da an? Also erstmal, wenn diese Mutter in meinem Körpersprachekurs wäre, dann beschäftigen wir uns ja erstmal mit dem Lesen und dann auch mit dem eigenen Einsatz. Und was ganz, ganz wichtig ist, es ist nichts falsch. In der Kommunikation ist nie was falsch. Also kann auch mit der Körpersprache nicht was falsch sein. Es ist ja wertfrei, haben wir ja gerade festgelegt. Wir beschreiben die Signale und natürlich hat jeder eine individuelle Deutung, aber wir bewerten. Also wir wollen die, selbst wenn unser Gehirn schon eine Bewertung gegeben hat, wollen wir die eigentlich wieder rausnehmen. Deswegen ist alles okay in der Körpersprache. Deswegen ist es auch so lustig, wenn die Leute dann so zusammenzucken, wenn sie hören, ich bin Körpersprachetrainerin, weil erstens, ich will auch mal Freizeit haben. Ich beobachte niemanden, außer ich habe einen Auftrag. Und zweitens, natürlich fällt mir ein bisschen mehr auf als dem Otto Normalbürger. Aber wir sind ja alles Menschen. Wir sitzen ja alle im selben Boot. Ich, genauso wie ich, ne, du hast ja vorhin gesagt, ich bin jetzt wieder angestellt auch. Ich bin in der Personalabteilung. Da arbeite ich mit 80 Menschen zusammen. Ich sag denen immer, hey Leute, ich bin das erste Mal Inhouse-Trainerin. Wir sitzen ja alle im selben Boot. Ihr könnt mich auch verantwortlich halten für das, was ich euch hier beibringe. Wenn ich im Kommunikationsworkshop Quatsch erzähle oder nicht Quatsch, aber wenn ich was mache und dann mache ich es in meiner eigenen Kommunikation mit euch nicht, dann ist es wichtig, dass ihr mich dafür verantwortlich haltet, dass ihr sagt, das hast du es ja selber nicht. So. Weil ich nicht besser bin. Selbst als Workshopleiterin in einem Expertending passieren mir ja, also ne, ich bin eine Expertin vielleicht für Körpersprache, aber mir passieren ja selber in Büdelchen Fehler. Gibt's ja eigentlich nicht. Aber ich verhalte mich manchmal auch ungünstig. Mhm. Ist ja klar, da sind ja auch Emotionen bei mir im Spiel. Ich bin ja keine Maschine. So, und dieser Mutter würde ich erstmal raten, komm mal zu mir erstmal in den Workshop. Wenn das jetzt aber nicht geht, weil sie jetzt keine Zeit hat, einen Workshop zu besuchen oder kein Geld oder was auch immer oder sich nicht traut, was ja auch völlig in Ordnung ist, dann würde ich sowas erstmal in einem Safe Space. Deswegen sind Workshops ebenso wichtig, weil da sorge ich ja dafür, dass man in einem sicheren Raum ist und dass man sich ausprobieren kann. Da nichts falsch ist mit der Körpersprache, ist dieses vielleicht, dass man, ne, wenn du sagst, sie ist ein bisschen unsicher, dann, das sind ja vielleicht Menschen, die sich dann eher kleiner machen. Also was wir uns als Faustregel auch merken können, wenn wir unsicher sind, dann ziehen wir alles zusammen quasi das ist was, das kommt noch aus unserer Evolution, um die sensibelsten Organe zu schützen. Mhm. Und die ungeschütztesten Organe liegen eben in unserem Bauchraum. Im Bauchraum ist ja kein Knochen. Also unser Herz und unsere Lunge wird ja geschützt durch unseren ganzen Rippen. Ne? die haben ja einen Käfig quasi drumherum, damit Herz und Lunge nicht so schnell verletzt werden. Ja. Aber die ganzen Bauchorgane haben keinen Schutz. Das heißt, du kannst schon daran erkennen, dass jemand sehr eng in der Körpersprache ist, die Ellenbogen am Körper hat, die Schultern entweder hochzieht oder nach vorne überkippt, ne? Der Kopf nach vorne überkippt, dass jemand sich gar nicht traut, Raum einzunehmen und eine weite Bewegung zu machen. Daran erkennst du schon eine Unsicherheit. So, und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Ganztagsleitung weiß, dass es Menschen gibt, die sind einfach unsicherer in manchen Situationen und es gibt Menschen, die sind einfach sicherer in manchen Situationen. Und ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass die Ganztagsleitung nett ist und sich das nicht bewertet und auch nicht ausnutzt, dass da jetzt eine unsichere Person ist, die jetzt vielleicht über das Kind was Wichtiges besprechen. So, fies wird es jetzt aber, wenn da diese Leitung sitzt und die Mutter auflaufen lässt. Das würde ich zum Beispiel als Pädagogin nie machen, außer diese Mutter ist wahnsinnig unverschämt. Also ich zum Beispiel hole dann auch wirklich die Keulen raus, auch die verbalen Keulen, und begebe mich auf selbe Niveau, wenn die Leute unverschämt werden. Weil mit den eigenen Waffen schlagen quasi, da kommt man auch nicht durch mit nett sein. So, wenn die Mama jetzt also da sitzt oder die Frau dort sitzt, sie möchte ja was mit der Leitung besprechen und die Leitung ist jetzt fies, dann macht das erstmal trotzdem nichts, dass sie vielleicht eine unsichere Haltung hat. Weil das ist erstmal ein Erfahrungswert. Ich erzähle dazu eine eigene Anekdote. Ich bin vor ein paar Jahren mit dem Partner von einer Freundin im Auto gefahren. Ich war 45. Ich war damals noch relativ jung, also ich war noch nicht so weit entwickelt wie heute. Und es war für mich ein sehr unangenehmes Gespräch. Es war so unangenehm, dass ich mich irgendwann wiederfand, dass ich so vorne übergebeugt da saß und den Kopf gesenkt hatte. Und ich dann in meinem Kopf irgendwann dachte, bin doch als Trainerin für Körpersprache, wieso sitze ich hier so? Ich müsste doch, also ich, selbst ich bin diesem Gedanken aufgesessen, es gäbe ein richtig, ja? Und ich müsste doch jetzt so mich groß machen und hier und da. Und dann habe ich kurz drüber nachgedacht und habe gedacht, nee, ich kann auch gerade nicht. Dieses Gespräch finde ich so unangenehm. Es ist auch okay, dass ich jetzt in dieser Haltung verharre. Wenn er das sieht, dass ich so sitze und das deuten kann, ist es mir auch scheißegal, soll er es doch sehen. Dann sieht er zumindest, was er angerichtet hat. Heutzutage würde ich die Situation wahrscheinlich anders lösen. Heute würde ich sagen, weißt du was? Dieses Gespräch finde ich unangenehm. Ich möchte gerne entweder, dass wir schweigen oder dass wir jetzt über was anderes sprechen. Mhm. Wir müssen jetzt ja noch eine halbe Stunde zum Auto fahren. Wie wollen wir das jetzt machen, ohne dass wir, dass einer sich unangenehm fühlt? Ja. So würde ich das heute lösen. Und das ist natürlich für die Mutter, würde ich sagen, es ist alles okay. Geh in dieses Gespräch rein. Und schau erstmal, nimm es als Training, wie reagierst du denn eigentlich? Mhm. Was sind eigentlich die körpersprachlichen Signale, die dich vielleicht auch irritieren? Also zum Beispiel gerunzelte Stirn, oder mich irritiert es zum Beispiel eher, wenn Menschen ganz wenig Mimik haben.
Mhm. Wie so wenig Resonanz, das ja. Finde ich ganz, ganz herausfordernd. Also ja. Wenig zurückkommt irgendwie, ne?
Ja, genau. Das finde ich auch super herausfordernd. Und ich bin ja Körpersprachtrainerin. Das irritiert mich trotzdem meistens noch im ersten Augenblick. Und dann brauche ich 5 Minuten und dann merke ich so, okay, die haben mir jetzt einfach nicht das geliefert, was ich brauche. Ja. Aber das Gegenüber ist auch nicht dazu da, mir das körpersprachlich zu liefern, was ich brauche. Das Gegenüber sendet einfach die Signale aus, die es aussendet.
Ja, so. Ja. Und ja, würde ich ganz gern kurz mal sagen. Ja. Also das finde ich total spannend, weil im Grunde geht's ja dann nicht darum, dass wir unseren Körper manipulieren, dass der in einer bestimmten Art ist, sondern eigentlich, letztlich ist es ja eine Form von Selbstreflexion, dass ich quasi Körper wahrnehme, um auch zu spüren, was passiert mit mir eigentlich. Also, ne, wenn ich eben merke, ich sacke so zusammen, das machen wir ja auch ganz viel in unserer Arbeit, da geht es ja auch ganz viel darum, um Selbstanbindung. Also so dieses Spüren, was macht mein Körper, was sind das für Gefühle, die damit einhergehen. Und letztlich ist ja der Körper Ausdruck dessen, wie es mir geht, und letztlich dann ja auch die Authentizität, ne? Also, und ist das auch ein bisschen, was du meintest, auch so mit diesem, flexibel in dem Gespräch, weil ja das passiert, was in dem Gespräch auch passiert und eben auch mit Körper.
Ja, total, weil die Leute kommen häufig, also ich gebe ja auch, also ich mache ja auch Personal- und Führungskräftequalifizierung und da ist ja Körpersprache auch nur ein Teil. Ja. Da geht es natürlich ganz viel um Kommunikation, auch wie delegiere ich Aufgaben, aber wie navigiere ich auch durch Konflikte. Und ganz häufig sitzen wir diesem Ding auf, ich gehe jetzt in den Kommunikationskurs, dann lerne ich Technik ABC und wenn ich mit Technik ABC ausgestattet bin, dann läuft auch jedes Gespräch. Aber jedes Gespräch ist einfach nur Aktion, Reaktion, Aktion, Reaktion, 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 Aktion, Reaktion. Und es ist einfach immer nur ein Hin und Her. Das Fiese, ich sag euch gleich, was das Fieseste ist, wenn sich Leute Kommunikation entziehen, weil dann hast du keine Chance. Wenn Leute auf Spur machen, ne, ich habe gerade auch ein Gebrassel mit einer Freundin, die will jetzt plötzlich nicht mehr mit mir telefonieren. Das ist für mich das Allerschwerste auszuhalten. Ja. Und also weil du ja auch nicht weißt, wie kommst du an die Person ran und wie lange gibst du ihr jetzt und wann darf man auch mal wieder nachhaken und sagen, ich finde dein Verhalten nicht in Ordnung, vor allem wenn du mich beschuldigt hast am Anfang zum Beispiel. Und also weißt du, auch bei meiner Arbeit, manchmal kriege ich dann E-Mails von Mitarbeitern und dann heißt es so, du hast das und das und das nicht geliefert und dann sage ich, lass uns dazu austauschen, weil sowas bespreche ich niemals, niemals per E-Mail. Auch nicht, also jetzt letztens bei Freunden habe ich mich wieder hinreißen lassen, dann im WhatsApp-Chat was zu machen, aber da greife ich immer sofort zum Hörer. Und Leute, ich greife auch zum Hörer und treffe die nicht persönlich aus einem triftigen Grund, weil keiner von uns kann Körpersprache richtig gut lesen. Und wenn dann noch neben der Tonalität, dem Sprechtempo und so weiter, dann noch die Körpersprache hinzukommt, dann muss man sich, ja auch schon mal von einer ehemaligen Freundin anhören lassen, dann... Und dann hast du noch den Finger gehoben und dann war es, also dann, so, und dann denkt man sich so, ja, ich war wütend. Ich wusste nicht mehr, was zu tun ist und dass ich einen Finger hebe, war bestimmt nicht das Allerschlimmste. Also deswegen ist es ganz gut, wenn man Konflikte sogar am Telefon, das wollen die meisten Leute nicht hören, weil die wollen sich lieber in echt treffen, aber es ist tatsächlich gut, wenn man das Konflikte am Telefon bespricht, weil dann zumindest nicht noch die Ebene der Körpersprache reinkommt und man sich weniger angreifbar macht. Dadurch, weil wir ja alle so schlecht darin ausgebildet sind, Körpersprache richtig einzusetzen und richtig einzusetzen geht eh nicht mehr, wenn man wütend ist oder so und eben auch zu lesen. Genau, und jetzt hattest du was ganz Interessantes, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen, du hattest über das Thema
so dieses Bewusstsein im Sinne von Körper spüren, also was passiert eigentlich mit mir, ne, so.
Genau. Du sprichst da was ganz Wichtiges an, was auch immer Teil meiner Workshops ist. Also alle die Sachen, die ich vorhin aufgezählt habe an Signalen, also Mimik, Gestik, Kopfhaltung, Blickverhalten und alles sowas. Da spielen zwei Komponenten mit rein. Ich kann das alles anwenden, um meine Auftritts- und Handlungskompetenz zu verstärken oder auch zu schwächen. Also wenn ich vor dem Publikum stehe, und ich gucke eher nach unten, ich hab eine sehr langsame Bewegung. Man merkt ja auch schon, Körper und Stimme gehört zusammen. Wenn ich schon langsame Bewegung mache, kommen die Worte auch schon viel langsamer aus mir raus. Ich gucke eher nach unten, die Stimme wird schon dadurch verändert. Ich habe langsame Bewegung, meine Energie ist eher gedämpft. Dann ist das vielleicht gut für eine Trauerrede. Oder für, ich muss dem Kollegium eine schwierige Nachricht überbringen. Aber wenn ich jetzt da so Leute habe und ich will die motivieren, dann brauche ich ja, da merkst du ja schon, da brauche ich eine andere Dynamik. Dann geht's aber los und dann habe ich eine andere Körperspannung und meine Gesten sind viel ausladender und ich benutze richtig Mimik und Gestik und Arme und ich werde, ne, und dann verändert sich auch meine Stimme, weil ich will die ja mitnehmen und motivieren. Das heißt, es geht wirklich immer darum zu gucken, in welcher Situation benutze ich denn was. Deswegen ist Selbstreflexion unglaublich wichtig. Und diese Flexibilität ist dadurch auch so wichtig, weil wir gerade als Leitungskräfte sind wir irgendwo auch Entertainer. Das wollen manche nicht so gerne hören, aber wir arbeiten ja, also ich habe jetzt 80 Mitarbeitende, um die ich mich kümmere. Man muss ja nicht so viele haben. Aber schon 20 reichen aus, dass ich da mitunter 20 verschiedene Persönlichkeiten habe und dass Leute eben auch unterschiedlich angesprochen werden wollen. Je flexibler ich bin, desto besser kann ich die da auch durchführen, die Leute. Und jetzt kommt das Entscheidende, Wie mache ich das? Das mache ich, indem ich die Energie matche.
Mhm.
Was meine ich damit? Ein Kollege von mir, ein Körpersprache-Kollege, hat immer dieses Beispiel, das hat er auch bei YouTube als Beispiel, jemand sucht einen Schlüssel. Also ich suche einen Schlüssel und mein Partner, der ist eher ein bisschen ruhiger als ich, aber der matcht meine Energie. Also ich suche diesen Schlüssel. Ich habe in 5 Minuten diesen Arzttermin. Ich finde aber den Autoschlüssel nicht. Ich bin jetzt eigentlich schon zu spät. Ich bin super angespannt. Kennst du die Situation, oder?
Ja.
Ja, genau. Also ich überlege meinen Schlüssel ständig und dann läuft man umher und sagt, Scheiße. Ich schimpfe jetzt mal kurz ein bisschen. Ich hoffe, es hören keine Kinder zu. Ich habe meinen Schlüssel verlegt. Ja. Und dann kommt ein Partner auf dich zu und sagt, so, jetzt beruhigen wir uns erstmal. Du lachst schon, ne? Wo hast du denn die Schlüssel das letzte Mal gesehen? Wie würde es dir denn gehen in so einer Situation, wenn dann der Partner so ankäme?
Ich würde, glaube ich, vermutlich noch aufgebrachter sein.
Ja, ich würde mal sagen, das würde 90% der Leuten passieren, weil du hättest ja schon vor 10 Minuten losfahren müssen, um pünktlich beim Arzt zu sein. Ja? Mhm. So. Und das ist der Fehler, den die meisten machen. Ich hatte auch so eine Situation, ich kam selber vom Tanzunterricht, also ich habe selber unterrichtet, da war die Yogalehrerin, die schon seit langem sprechen wollte, wollte nur 2 Minuten fragen, wie läuft das, wie kann ich mal bei dir zu einem Kurs schnuppern kommen? Und ich war eben auch noch all over the place und dann fing sie auch an, mich ganz bewusst in diese Ruhe reinzudrücken. Ich habe natürlich dann keinen Yogakurs mehr bei ihr gebucht. Das hat mir schon gereicht, weil das fand ich so grässlich, dieses, und das wissen wir doch auch als Pädagogen, erstmal die Energie aufnehmen, ne? Wenn du ja eine unruhige Gruppe hast, dann machst du das ja auch so, dass du nochmal kurz, hey, nochmal richtig die Energie hochziehst und dann leitest du sie langsam in eine Ruhephase über. Und das braucht es da auch. Also wenn mein Partner, und meiner ist so cool, der macht das auch, also ich laufe hier rum, oh, Sascha, ich find den Schlüssel nicht. Mit den Schlüssel nicht. Und dann würde er sagen, wo hast du ihn denn das letzte Mal liegen gelassen? Ja, ich helfe dir suchen. Dann würde ich mich total gesehen und verstanden fühlen und würde denken, das ist der tollste, und das denke ich ja eh, aber das ist der tollste Partner der Welt, weil er jetzt nicht mit diesem, beruhigen wir uns erstmal, das bringt jetzt gar nichts, dass du so aufgeregt bist. Nee, ich bin aber gerade aufgeregt und so ist es auch mit wütend sein. Und zum Beispiel habe ich letztens auch mit einem Kollegen im Büro gestanden und dann war er so, scheiße, ich muss gerade ans Telefon gehen. Und ich so, oh nein, das ist jetzt ja voll unpraktisch. Und er so, ich muss aber rangehen. Und ich so, ja, aber ich bin doch jetzt extra aus dem Gespräch mit der anderen Kollegin weggegangen, um mit dir zu sprechen. Und die andere Kollegin stand da so daneben und war so, was geht denn jetzt ab? Und wir haben uns aber voll gut verstanden, weil wir einfach diese Energie so gematcht haben. Jetzt fällt es mir eh einfach. Aber auch, weil ich mich dafür jahrelang trainiert habe. Ich bin ein Typ, aus meiner Familie, ich habe mich eben anpassen, musste mich anpassen lernen, um in dieser Familie überhaupt zu überleben. Und das, ich würde mal sagen, die meisten Pädagogen sind ziemlich gut im Anpassen. Es gibt ja auch die, die immer ihren Stiefel durchziehen, ne, die so sehr ruhig sind und sehr viel Körperbeherrschung auch ausstrahlen. Daran ist auch nichts falsch, nur es ist eben gut zu wissen, bei welchen Leuten muss ich das auch mal lockern, weil sonst ist mein Gegenüber irritiert. Weil sonst ist es auch eine Masche und es ist inauthentisch. Und es ist nachher vielleicht sogar ein Druckmittel. Ja, wenn ich die ganze Zeit immer nur so, also ich lehne mich nach hinten, ich zeige überhaupt nichts, keine Reaktion von der Mimik, auch kaum Gestik. Das kann total überheblich wirken und als würde ihm das nicht interessieren, was ich da gerade sage. Und dann auch zu überlegen, okay, wann beuge ich mich nach vorne? Wann lege ich vielleicht den Kopf auch ein bisschen schief? Wann nicke ich auch einfach oder sag auch mal, das ist aber auch wirklich schwierig oder so, ja? Mhm. Es geht total, also du, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, es geht super viel um Selbstreflexion und eben um dieses, und zu wissen, nichts ist falsch. Es natürlich, je flexibler ich werde und je mehr ich mich traue und je mehr ich lerne, diese Klaviatur zu spielen, desto eine größere Chance habe ich auch, das in der Verhandlung zu bekommen, was ich möchte. Aber mit welcher Haltung, das ist immer wieder das Entscheidende, mit welcher Haltung gehe ich da rein? Weil ich sage immer, ich komme aus dem Harvard-Prinzip oder aus der GfK, der Mensch meint es nicht böse und wir möchten hier eine Win-Win-Situation. Und das alleine wird schon deine Körpersprache verändern.
Ja, also es geht auch viel um so Mitschwingen irgendwie.
Ja.
Ne? Sondern das ist ja auch ganz viel in der Emotionsregulation mit Kindern so wahnsinnig wichtig, ne? Dass ich wirklich mitschwingen kann in dem Moment, was für Gefühle da sind, um die dann vielleicht auch in Worte zu fassen und dann, also wie so eine Art, ne, es gibt ja auch so diesen Spruch, ich folge dir, damit du mir folgst. Also quasi so ein bisschen, also andocken erstmal in der Energie, wie du es sagst, um dann auch, also wir sagen auch oft so dieses, dass das Gegenüber auch so nicken kann, ne? Also so, ja, genau, ja, ich fühle mich gehört, ich fühle mich gesehen. Und dann dahin leite, wo ich vielleicht meine Anliegen habe oder so.
Ja,
also
genau.
Es geht viel um auch so, ja, mitschwingen irgendwie.
Total. Und das, was du sagst, dieses, wie hast du es gesagt, das Führen, ich gehe mit um, oder?
Das hat Klaus Kokemor mal so gesagt. Ja. Wenn ich möchte, dass das Kind mir folgt, dann folge ihm. Also folge dem Kind, damit es mir folgt. So. Und ich finde aber, das ist auch, das trifft total auch auf Erwachsene zu.
Ja,
also,
das ist ja
auch so GFK, ne? Also GFK ist ja auch erstmal die Einfühlung in das Gegenüber, um dann mein Anliegen mit reinzubringen.
So. Ja. Total. Also das Lustige, also du hast jetzt schon wieder voll viele Dinge gesagt, auf die ich einsteigen möchte. Das, was du da von dem Klaus Kokemor. Ja, okay. Vielleicht kommt er später einfach nochmal in die Shownotes oder so. Was du gerade sagtest, ist ja auch einfach Pacing und Leading. Also das ist eine Technik aus dem Coaching. Ich gehe erstmal mit.
Mhm.
Und ich kann es auch noch mal anders benennen. Ich gehe mit, um denjenigen, also um Vertrauen aufzubauen und ihn später führen zu können. Ich würde sagen, auch in anderen Worten, Beziehungsaufbau kommt vor Sachinformation.
Ja.
Also wir wissen ja aus von Watzlawick, erstes Axiom, wir können nicht kommunizieren, gilt auch für die Körpersprache. Und zweites Axiom, wir kommunizieren immer auf einer Sach- und auf einer emotionalen Ebene. Ich glaube, das ist das zweite Axiom. Und das bedeutet, wenn wir immer auf Sach- und Emotionsebene kommunizieren, dann können wir nicht das eine vom anderen trennen. Und der Zuhörer oder die Zuhörerin oder der Adressat oder Adressatin kann das auch nicht. Das heißt, erstmal Beziehung aufbauen, und das ist genau das mit dem Führen und Folgen. Ich baue kein Vertrauen auf, indem ich sofort loslaufe. Ja? Und das ist auch zum Beispiel Nelson Mandela, ist ja weltweit, wenn man Umfragen macht, ist der weltweit als einer der Führungskräfte. Und der hat drei Dinge umgesetzt. Sein Vater war sozusagen so ein Stammeshäuptling oder König in Afrika für einen bestimmten Bereich. Und er hat sich drei Sachen von seinem Vater abgeguckt. Ich habe mir leider nur zwei gemerkt, aber die zwei sind sehr wichtig. Das erste ist, alle sitzen immer im Kreis. Das finde ich sehr schön, weil zum Beispiel bei Pedico lasse ich auch immer alle Tische, also in all meinen Seminaren lasse ich Tische wegräumen, weil wir dann alle im Kreis sitzen. Die zweite weiß ich leider nicht mehr. Und das dritte ist, der Leiter oder die Leiterin spricht immer zuletzt.
Mhm.
Und das ist eben auch etwas im Beziehungsaufbau. Und da können wir die Körpersprache auch einsetzen, weil wir können ja auch was spiegeln. Ich höre erstmal ganz viel, ich frage ganz viel und höre ganz viel. Und das machst du ja mit Kindern bestimmt auch, wenn du da ein eher, das ist jetzt schon wieder eine Interpretation und Deutung, wenn du eher ein unsicheres Kind da sitzen hast, also ein Kind, was eher auf den Boden guckt, das nestelt vielleicht seinen Pulli rum, das versteckt eher die Finger, das hat die Schultern eher nach vorne geklappt, dann wirst du das Kind ja auch nicht, du kommst dann ja nicht ganz nah und starrst das Kind die ganze Zeit an, sondern dein Blick wird ja vielleicht auch eher mal zum Boden gehen. Du entlastest das Kind damit, ne? Du wirst vielleicht auch ruhiger sprechen, mehr Pausen einlegen, damit das Kind sich auch entfalten kann. Während ein jähzorniges Kind, ein aufgebrachtes Kind, mit dem sprichst du eben dann auch ganz anders, weil das muss erstmal da wieder eine Energie abgeholt werden. Und du hast auch was ganz Wichtiges gesagt, weil du schon auch die Selbstregulation angesprochen hast. Und das ist nämlich der Teil, wo ich vorhin sagte, alles diese Signale von Körpersprache, die wir aufgezählt haben, Mimik, Gestik, Kopfhaltung und so weiter und so fort, können meine Auftritts- und Handlungskompetenz stärken oder schwächen, aber auch meine Selbstregulationskompetenz. können die stärken oder schwächen. Und dazu gehört auch sowas wie eine Narbe oder diese schief sitzende Brille, weil es irritiert mich. Und dann frage ich mich natürlich, was denken die Zuschauer, die sich diesen Podcast nachher als Video angucken? Sehen die das? Das ist was, was bei mir jetzt im Hintergrund im Kopf mitläuft. Das schwächt mich zum Beispiel auch gerade, weil meine Kleidung oder meine Artefakte, also meine Brille, nicht 100% so sind, wie ich gerne hätte.
Genau, was ich mich jetzt noch frage, wir haben ja viel darüber gesprochen, dass es sehr viel mit Bewusstsein zu tun hat, also, zu spüren, wie wirke ich eigentlich. Und dass das letztlich natürlich auch, also das finde ich ganz spannend, dass wir eben nicht so Techniken lernen können oder so, vielleicht ein paar, ne, so mit diesen Schultern, wo du gesagt hast. Aber dass wir vor allem auch biografisch in die Reflexion gehen oder halt wirklich in diesem, was löst eigentlich was bei mir aus? Und was macht dann mein Körper? Wie kann ich denn üben, zu spüren, weil ich, also meine Erfahrung ist, dass viele Menschen gar keinen Kontakt zu ihrem Körper haben. So, also viele, ne, wenn man, also so ein bisschen auch so diese, der Klassiker ist ja so, wie geht's dir? Ja, gut, schlecht, muss. So. Und ich finde, so ein bisschen ähnlich ist das, glaube ich, ist jetzt eine These, aber bei vielen auch mit dem Körper. Ja, was spürst du in deinem Körper? Ja, keine Ahnung. Ja. So. Hast du da so Tipps, wie kriege ich ein Bewusstsein dafür, wie ich wirke?
Genau, also das eine ist ja, das sind zwei Dinge, die wir auch trainieren in den Körpersprachekursen. Und ich glaube, das machen auch meine Kollegen bei Pedico, nur vielleicht mit anderen Methoden als ich. Das eine, was du sagtest, ist, wie kriege ich ein Gefühl dafür, wie ich wirke? Ja. Das andere ist wiederum, wie kriege ich überhaupt ein Gefühl zu mir? Und erstmal ist es ganz wichtig, dieses Gefühl zu mir aufzubauen. Und die Frage, die du auch noch damit angeschlossen hast, ist, wie übe ich das jetzt auch noch? Also wie kann ich meine Körpersprache verbessern, auch wenn ich zum Beispiel nicht in einem Körpersprachekurs bin? So, mein einer Kollege sagt zum Beispiel immer, mach nicht mehr als einen Körpersprachekurs pro Jahr, aber mach einen pro Jahr, weil das einfach lange dauert, Trainiertes überhaupt umzusetzen vom Körper her. So, also ich gehe erstmal drauf ein, auf dieses Körpergefühl. Du hattest ja gesagt, manche Leute, ne, wenn man sie fragt, wie geht's dir, die können damit gar nicht was anfangen. Und das stimmt auch. Wenn ich in meinen Körpersprachekursen oder auch Präsenz und Körperbewusstsein, ich habe früher viel Tanz unterrichtet und so, wenn ich Wahrnehmungsübungen gemacht habe, zum Beispiel, alle müssen sich schütteln und dann mache ich dann, weil ich auch weiß, dass das für manche Leute schwierig ist, mache ich dann eher so Blitzlichtrunden und sage so, was fühlst du jetzt? Und dann können manche das gar nicht benennen. Aber ein Gefühl ist ja schon Hitze zum Beispiel oder mir ist schlecht geworden dadurch. Oder und andere sagen, oh, belebt oder kribbelig oder die finden da richtig tolle Wörter für, weil die einfach das trainiert haben mit ihrem Körper. Also ich habe zum Beispiel auch mal Vipassana-Meditation gemacht. Das ist so eine Meditationsform. Das ist eine 12-tägige Schweigemeditation. 12 Tage geht es mindestens. Aber eigentlich ist es eine total körperzentrierte Meditation, weil es immer darum geht zu fühlen, was passiert da gerade in meinem Körper. Und da hat eben der Leiter, der diese Meditation auch in den Westen gebracht hat, der hat immer auch so abends, also es gab so aufgenommene Videos von ihm. Und da kamen die Leute zu ihm und haben gesagt, ich kann diese Meditation nicht machen, ich fühle ja gar nichts. Und dann sagte er so, du hast keine Körpersensation, keine Körperempfindung. No sensation in the body, no. Und dann hat er gesagt, das ist ja interessant, was passiert denn da? Ja, mir wird so heiß und ich fange an zu schwitzen. Und dann meinte er so, das ist ja eine Körperempfindung. Nein, das ist keine Körperempfindung. Also man merkt ja schon, dass wir einfach manchmal, dass unsere Gehirne auf was ganz anderes gepolt sind. Und manchmal mache ich mit Leuten Übungen, die bei 90% eine Lockerung und Entspannung fördern, aber bei 10% oder 15% des Kurses verstärkt das eher noch zum Beispiel die Nackenverspannung oder die Gedanken kommen dann erst richtig hoch und man ist dann total im Stress innerlich. Und dann haben die das Gefühl, sie machen es nicht richtig oder diese Übung wirkt. Das ist aber völlig falsch, dieser Gedanke. Also der ist nicht, oder ich sage nochmal neu, der ist nicht dienlich, dieser Gedanke, weil diese Übungen zeigen immer nur gerade, tut mir diese Übung gut oder nicht. Und es kann sein, dass diese Übung zeigt, du hast so viel Stress gerade, dass dein Nacken verspannt ist. Oder du hast so viel Stress, dass wenn du mal eine Entspannungsübung machst, dass dann erst richtig der Gedankenkreise los. Und das ist also eine Sache, die man total gut trainieren kann, sich überhaupt wahrzunehmen. Und das kann man ganz einfach, super Übung, dreimal am Tag mit sich einchecken und einfach mal sich fragen, was fühle ich gerade? Und wirklich mal, ne, also ist mir kalt, das ist, also es kann ja ein Gefühl sein, was sozusagen von außen, ne, von der Umgebung beeinträchtigt wird. Oder man merkt, oh, man freut sich später auf das Treffen mit der Freundin zum Kaffee trinken oder so. Oder, oder oh, ich fühle mich irgendwie heute so zusammengezogen. Da kommt natürlich auch immer gleich eine Erklärung, weil Frau sowieso mich heute angegangen ist oder so, ja. Das ist zum Beispiel dreimal am Tag einfach mal eine halbe Minute einchecken. Wie geht es mir eigentlich gerade? Was fühle ich denn? Und das nicht zu bewerten, nicht zu sagen, oh, das ist aber schlecht, dass ich jetzt wütend bin oder dass es in mir kalt ist oder dass ich mich ganz verspannt fühle, sondern einfach, ah, ich fühle mich verspannt. Ah, ich bin anscheinend wütend. Oh, ich freue mich oder ich empfinde gerade ganz viel Freude oder Liebe oder so. Ja, das ist das eine. Und dann ist die nächste Stufe ja überhaupt, wie wirklich. Das ist natürlich schwierig, weil wer in unserem Umfeld kann uns denn eigentlich mal Rückmeldung geben? Mhm. Und wenn uns sogar jemand Rückmeldung gibt, ich könnte jetzt mit dir und 20 weiteren Personen im Körpersprachekurs stehen und wir üben etwas und dann kommen von diesen 20 Leuten 15 verschiedene Rückmeldungen. Mhm. Was ist denn jetzt richtig? Gibt kein richtig und falsch, es gibt ja nur subjektive Deutung. Meistens ist es aber so, ich übe ja an bestimmten Dingen. Zum Beispiel Gesten zu halten. Oder dass die Ellenbogen nicht hier am Körper kleben, weil das lässt uns einfach unsouveräner wirken. Das macht uns auch unfreier. Wenn du dich einfach mal, das kann jetzt aber alle ZuhörerInnen ausprobieren, klemmt mal so richtig schön eure Ellenbogen am Körper und jetzt versucht mal eure Arme zu bewegen. Ja, und die Hände zu bewegen. Da merkst du ja schon, der Radius ist total eingeschränkt. Das heißt, du behinderst dich in der Bewegung gerade selbst und das sehen auch noch alle Menschen. Mhm. Wenn du jetzt einfach mal ausatmest und die Ellenbogen so richtig schön, als würdest du gleich so einen dicken Petsiball oder sowas umarmen wollen, ja? Schön die Schultern entspannen, schön locker die Arme, aber als würdest du gleich, oder jemand, weißt du, da kommt jemand auf dich zu und du willst ihn gleich so richtig schön greifen. Boah, das merkst du ja schon, du kannst besser atmen, du bist plötzlich ruhiger, du bist plötzlich aufgeschlossener, du wirkst auch einfach offen. Das sind so Dinge, die ich auch übe in den Körper. Kursen. Was den meisten Leuten sehr unangenehm ist, ist ja klar, ist eine völlig gestellte Situation. Das ist aber nun leider das Problem, wenn ihr kein Einzelcoaching bei mir bucht, muss ich diese Situation hinbiegen, damit wir überhaupt irgendwo dran üben können. Und dann ist es natürlich so, dass ich auch zum Beispiel den Körpersprachekursen anbiete, dass ich Rückmeldung gebe. Und die Leute können sagen, ich möchte Rückmeldung oder ich möchte es nicht. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich im Online-Format unterrichte, sehe ich ja nur den Kopf und ein bisschen die, also die Mimik sehe ich, Kopfhaltung sehe ich, eventuell noch die Körperhaltung. Auch, ob jemand sich gut ausleuchtet oder nicht, oder ob jemand sich ein bisschen versteckt oder zum Beispiel nie in die Kamera guckt und die ganze Zeit irgendwas anderes macht, sehe ich auch. Also es erzählt mir schon viel über die Person, aber ich sehe ja relativ wenig. Aber trotzdem kann ich Rückmeldung. Und ich sage auch meistens, Leute, hört bei diesen Rückmeldungen echt gut zu, dann seht ihr nochmal, was wirklich objektiv und was subjektiv ist. Mhm. Also objektiv, was war das Signal? Wie bewegt sich die Person vor der Kamera oder im Kurs? Und subjektiv, was ist meine Deutung davon? So. Oder was sagt die Wissenschaft auch dazu? Es gibt ja ein paar Dinge, die sind richtig gut erforscht in der Körpersprache und ein paar Dinge, da streiten sich die Experten. Zum Beispiel, was du vorhin meintest, auch mit diesem, ist denn das und das immer Wut? Da gab es so Studien aus den 70er Jahren, die haben gesagt, das ist universal auf der ganzen Welt so. Aber die Studien wurden nicht so gut erhoben, deswegen gibt es schon wieder Gehirnwissenschaftler, also ne, Neurowissenschaftler, die sagen, das ist nicht so. Das ist kulturell geprägt. Das ist nicht. Genau. Und da streiten sich die Wissenschaftler drüber. Oder warum lächeln Frauen mehr als Männer? Also statistisch gesehen lächeln Frauen viel mehr als Männer, wirken dadurch in bestimmten Situationen vielleicht auch unsicherer. Oder wenn dann Männer nicht zurücklächeln, fühlen sie sich gleich. Da Das ist zum Beispiel, da streitet sich die Wissenschaft noch drüber. Eine Theorie ist eben, Frauen sind das schwächere Geschlecht, die mussten damals in der Höhle sich den Männern anpassen, weil die mussten von denen beschützt werden quasi. Vor allem, wenn sie auch noch Kinder hatten, Kleinkinder. Und dass sie deswegen vielleicht auch eher in so eine Haltung gehen, die ein bisschen unterwürfiger ist oder so. Eine andere Theorie ist auch einfach, sie haben mit Kindern zu tun, sie wollen den Kindern Rückmeldung. Also der Frauen hatten tendenziell schon immer mehr mit Kindern, mit der Kindererziehung zu tun, wollten den Kindern mehr Rückmeldung geben. Ne? Das sind so verschiedene Theorien, aber man weiß es, vielleicht ist es alles ein bisschen, wir wissen es nicht und wahrscheinlich gibt es auch noch mehr Theorien. Da sieht man schon, wie schwer das selbst bei den Wissenschaftlern, den Wissenschaftlerinnen, die können sich auch schon.
Ja. Und, aber dann, ja. Dann darf ich jetzt einfach mal die Gunst der Stunde nutzen und du gibst mir mal ein ganz kurzes Feedback, wie ich wirke.
Oh wow, darauf habe ich mich jetzt ja gar nicht konzentriert, weil ich die ganze Zeit erzähle. Okay, gut, ich beobachte jetzt mal ein bisschen. Also, das ist jetzt erstmal gar nicht Körpersprache, aber damit fange ich an. Ich finde, du kannst ganz toll zuhören. Das hat jetzt gar nichts mit der Körpersprache zu tun, außer dass sich der Mund nicht viel bewegt hat. Ich finde, du kannst ganz toll zuhören und diese Qualität brauchst du natürlich auch, wenn man einen Podcast macht. Und auch eine Rückmeldung, die jetzt auch gar nichts mit der Körpersprache zu tun hat, ist, ich finde deine Fragen und deine Zusammenfassung und also ne, das, was du mir wieder gibst, finde ich super. Und ich finde, für mich bist du zum Beispiel, das ist jetzt meine subjektive Interpretation, ein ganz angenehmer Gesprächspartner oder angenehme Gesprächspartnerin, weil du nickst. Also ich mag das. Und Leute, alle Leute mögen das eigentlich, weil das gibt uns Status. Ich werde dadurch gesehen und meine, ich habe das Gefühl, ich rede keinen Unsinn, sondern da sitzt mir jemand gegenüber, der das nachvollzieht. Ja. Und du nickst. Du lächelst ganz viel, du schwingst mit mir energetisch mit, obwohl wir hier nur online uns gerade treffen, ja, schwingst energetisch mit mir mit, du bestätigst auch mal sprachlich was, was für ein Podcast ja immer so ein bisschen, ne, ich habe ja auch schon ein paar Mal gesagt, während du gesprochen hast, der für einen Podcast immer so ein bisschen schwierig, du hast ganz weiche Augen. Ich sehe, dein Lächeln ist nicht gefaked, sondern es ist wirklich authentisch. Übrigens auch so eine Sache. Die Leute sehen, ob wir authentisch mit ihnen sind. Deswegen finde ich das auch ganz schwierig, dieses, so ist man in der Körpersprache. Und Leute, die viel unterrichten und viel vor Gruppen stehen, die schützen sich manchmal und legen sich dann so ein Lehrergesicht. Auch Leitungen schützen sich dann und werden dann hart. Und tatsächlich, also ich habe mir ja alles selber erarbeitet, durch Schauspiel, durch Tanz, durch Gesang, durch meine Bühnenerfahrung. Ich war nur ganz selten bei Körperspracheleuten im Kurs. Warum? Weil die Guten echt teuer sind, muss man mal sagen. Und ich finde, ihr bei Pedico, ihr bietet echt zu fairen Preisen super Fortbildung an. Die Guten sind schweineteuer. Da geht es mit einem halbtägigen Kurs bei 250 Euro los und das ist dann nur der Einsteigerkurs und dann sind wir bei 1.500 Euro für einen eintägigen Kurs. Deswegen habe ich mir fast alles selbst erarbeitet, weil ich auch Schiss hatte, nachher bei den Leuten zu landen, die mir dann beibringen, so hat es zu sein. So, das war ja das Nächste. Das bedeutet für mich aber auch, ich moderiere ja auch. Ich weiß, was eine gute Moderation ist und ich kann andere dahin coachen. Ich habe aber selber relativ wenig Training. Manchmal gehe ich noch zu meiner alten Schauspiellehrerin und lasse mich trainieren, weil die hat eine ähnliche Energie wie ich und die kann damit umgehen. Es wäre vielleicht auch nicht schlecht, ich würde mal zu jemand Formaleren gehen, der auch nochmal mehr Ruhe reinbringt und alles, aber ich möchte authentisch bleiben. Ich mache das nicht, dass ich mir alles wegcoachen. Und dann gibt es vielleicht Leute, die sagen, boah, du bist mir irgendwie zu krass. Ich komme mit deiner Energie nicht klar. Dieses Ganze mit den Armen, du hast mir viel zu viel Gestik, du hast mir viel zu viel Mimik. Und dann kann ich nur sagen, ja, das ist auch in Ordnung. Ich bin dann nicht die richtige Trainerin und auch nicht die richtige Moderatorin oder nicht der richtige Coach für dich. Und es gibt Leute, die finden das genau toll, dieses Authentische. Und das macht dann nachher wieder diesen Beziehungsaufbau auch aus. Dass ich als Klient, egal ob ich jetzt in eine Psychotherapie gehe oder mir selber einen Coach buche oder einen Trainer buche, ich entscheide ja nachher, mit wem ich zusammenarbeite.
Mhm. Ja.
Also genau, und wir waren ja bei deiner Rückmeldung, weil du ja noch was wissen wolltest.
Ja, du hast mir ja schon eine gegeben.
Ja, genau.
Also vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Was ich noch sagen möchte, weil es fällt mir selber auf, also ich habe zum Beispiel eine externe, also für alle Leute, die auch viel in Online-Meetings sind, ne, ich habe zum Beispiel eine externe Kamera. Das heißt, die richtige Kamera säße ungefähr, also so, ich müsste gar nicht viel höher gucken, wenn ich hier diesen Podcast spreche, wenn ich die interne Kamera hätte, aber ich habe eine angeschlossene Kamera, weil die interne so grottig ist. Und ja, die sitzt noch ein ganzes Stück höher. Damit es so aussieht für die ZuschauerInnen, als spreche ich in die Kamera, muss ich auch die ganze Zeit in die Kamera sprechen. Und was mir bei dir und bei mir auffällt, ist, dass wir immer wieder auf den Bildschirm gucken, weil da was los ist. Das ist ganz normal. Es ist super schwer, die ganze Zeit in die Kamera zu gucken, weil wir ja wissen wollen, was macht unser Gegenüber.
Genau, ja.
Und das legt ihr vielleicht selber. Ich bin gerade mit einer Freundin im Auto gesessen abends und dann kamen wir nicht an einer normalen Plakatwand vorbei, sondern wir standen gerade an der Ampel und dann war das so ein, nennt man das denn, so ein Billboard, was die ganze Zeit, also wo digital Werbung eingespielt wurde.
Ja.
Und sie war ja Fahrerin und ich war nur Beifahrerin und sie meinte, schon nach 5 Sekunden meinte sie, Gott, ist das anstrengend, weil einfach dadurch, dass Bewegung ist, wird unser Blick automatisch dahin gezogen. Und das ist so schwer, den Blick abzuwenden und wirklich zum Beispiel dann als Autofahrerin zu sagen, ich gucke da jetzt nicht hin oder wir jetzt als hier als Interviewte und Interviewerin, ich gucke jetzt in die Kamera.
Das ist echt schwierig, ne? Weil man halt ja auch in Resonanz gehen will. Ne? Also man möchte ja in Resonanz gehen und ich gehe ja mit dem Bild in Resonanz und nicht mit diesem Objekt da oben.
Ja, genau. Und das ist eben auch super schwierig. Das ist eben auch was wir aushalten müssen, wenn wir Online-Seminare geben. Also das Coole ist, bei Pedico habe ich meistens so tolle Teilnehmerinnen, die haben auch Bock mitzumachen. Ja? Mhm. Und natürlich animiere ich die auch gleich am Anfang, indem ich so sage, ey, schreib doch mal in den Chat, woher du kommst, aus welchem Bundesland und welcher Stadt und sag mal kurz, bist du Leitung oder dies oder das? Und dann schicke ich die auch sofort in Breakout-Rooms, damit sie schon dort zu zweit sprechen können und sich dann auch trauen, vor der großen Gruppe zu sprechen. Also ich schaffe ja auch schon eine Atmosphäre von, hey, hier ist ein sicherer Raum, hier darf jeder erstmal in seinem eigenen Tempo ankommen und sich auch öffnen.
Ja.
Und du als Leiterin, ne, ist jetzt, wenn du eine Online-Sitzung zum Beispiel moderierst oder so, kriegst du super wenig Rückmeldung. Ich sage auch immer zu meinen Leuten, zum Beispiel in der neuen Firma, sage ich dann zum Beispiel, Leute, ich brauche jetzt mal ein bisschen mehr Körpersprache, ich brauche mal ein bisschen Einsatz von euch. Und nicht nur so, weil wenn ich da auf dem Bildschirm 12 Leute habe und ich sage, ist das für alle in Ordnung, dann nutzt es mir nichts, dass alle kurz so machen, weil dann habe ich nicht gesehen, für wen es nicht in Ordnung ist. Deswegen sage ich immer, jetzt einmal Daumen hoch oder richtig deutlich und lange nicken. So. Und der Daumen muss auch lange oben bleiben, damit ich überhaupt sehen kann, ob alle 12 Leute Ja gesagt haben oder ob einer Nein mit seinem Daumen anzeigt oder gar nicht. Ja? Ja. Und das müssen wir uns auch einfordern von unserem Gegenüber. Diese Deutlichkeit, vor allem in den Online-Sitzungen, und das trauen sich die meisten Menschen nicht, aber ich sag euch, euer Leben wird einfacher, wenn ihr euch so deutlich die Rückmeldung einholt.
Ja, ja. Ja, vielen Dank für die Rückmeldung, auch wenn es eine persönliche Rückmeldung für mich war. Vielleicht konnten die Zuschauenden trotzdem und Zuhörenden ein bisschen auch was mitnehmen. Ich fand das nochmal interessant. Ne, also ich glaube schon, dass es das Lächeln und eine offene Mimik und so einen, ne, also man ist so in Resonanz mit Nicken oder so, dass das schon auf jeden Fall total viel macht. Ich danke dir sehr herzlich für dieses lebendige Gespräch. Und ja, wir sind in ganz viele Bereiche so eingetaucht. Und sag vielen Dank, dass du da warst.
Ja, sehr gerne. Also ich freue mich total über diese Einladung. Ich hoffe, dass ich in dieser Kürze, also Körpersprache ist ja wahnsinnig komplex und es ist die älteste Sprache der Welt. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist ja noch bevor wir schreiben und also erstmal mussten wir so sprechen lernen. Bevor wir sprechen gelernt haben, haben wir schon die Körpersprache als Urzeitmenschen angewendet. Und es ist wahnsinnig komplex. Und das, wie wir ja am Anfang gesagt haben, es kursieren so viele Mythen drumherum. Und wie wichtig Körpersprache aber ist, sehen wir ja am Beziehungsaufbau, indem wir unsere Energiedynamik reinbringen. Ne? Ich finde dich einfach wahnsinnig sympathisch, obwohl wir uns erst eine Stunde und 20 Minuten vielleicht kennen. Eine Stunde und 36 Minuten kennen wir uns jetzt. Ich finde dich einfach wahnsinnig sympathisch, weil du mitschwingst, weil du mir Rückmeldung gibst, und zwar positive. Und, und das ist einfach etwas, was man sich immer überlegen kann, wie will ich denn auch auf andere wirken? Fair zum Menschen, aber hart in der Sache für Verhandlungen oder eben auch, okay, ich gehe immer erstmal aus, der Mensch will was Gutes und der führt nichts Böses im Schilde. Also auch die Haltung von Carl Rogers und Marshall B. Rosenberg und so, ne, auch verinnerlichen. Aber wenn der Mensch eben mit der Keule kommt, dann komme ich eben auch mit der verbalen Keule zu. Also das ist, ne, das ist einfach, oder ich kann auch entscheiden, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, auch deeskalierend zu wirken und zu sagen, ich habe das Gefühl, das Gespräch ist gerade sehr hochgefahren, wollen wir nicht einfach kurz eine Pause machen und uns morgen nochmal dazu austauschen. Ist ja auch immer möglich.
Genau. Ja, ja, total.
Ja. Also ich danke dir sehr. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir bieten ja die Kurse bei Pedico an. Meine Kollegen und ich, das sind alles ganz tolle Menschen und ganz jeder bringt einen unterschiedlichen Hintergrund mit. Mhm. Und wer noch mehr wissen möchte, kann auch gerne zu meiner Homepage.
Perfekt. Die packen wir bestimmt in die Shownotes. Dankeschön und mach's gut.
Danke auch, Lea. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Wenn du in der heutigen Folge neue Impulse für deinen Arbeitsalltag sammeln konntest, dann lass dir jetzt dein neues Wissen von der Pedico Akademie bescheinigen. Besuche dafür die Online-Lernwelt der Akademie unter lernwelt.pedico-akademie.de. Nach einer kurzen Lernerfolgskontrolle erhältst du eine Kompetenzbescheinigung für das heutige Thema. Unser Tipp: In der Lernwelt kannst du jederzeit und völlig flexibel noch mehr pädagogische Themen entdecken. Melde dich jetzt an und erhalte Zugriff auf über 50 Videokurse und Lernartikel von erfahrenen ExpertInnen. Wusstest du schon? Dieser Podcast wird in regelmäßigen Abständen auch live aufgezeichnet. Du hast die Möglichkeit, online dabei zu sein, die ExpertInnen persönlich kennenzulernen und dich direkt am Austausch zu beteiligen. Die Termine und Infos findest du auf der Homepage der Pedico Akademie unter dem Suchbegriff Masterclass. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Mach's gut und bis bald in deiner Lernwelt oder zu einer neuen Folge von Weiterwachsen als Kita-Fachkraft.